DW Menschen und Märkte.
Viren und Skandale beschäftigen uns heute bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Bei Viren wissen Sie, was gemeint ist. Und zu den Skandalen sage ich nur Wirecard, Dieselgate und Fleischfabrik. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Weil Macron in der vergangenen Woche beim EU-Gipfel in Brüssel war, lassen sich derzeit auch andere Staats- und Regierungschefs in Europa testen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ließ mitteilen, dass ihr Test negativ ausgefallen ist. Außerdem dankte sie heute per Videoschalte den Gründern der Mainzer Firma BioNTech. Geht alles nach Plan, können nach Weihnachten EU-weit die Corona-Impfungen beginnen mit dem Stoff, den BioNTech mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat. Merkel sagte, sie sei, Zitat, mächtig stolz, dass es in Deutschland solche Forscher gebe. Uwe Jahn berichtet.
Gratulation für das, was Sie geschafft haben. Sagen Sie das auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter. Mit diesen Worten wandte Bundeskanzlerin Angela Merkel sich in einem Videogespräch an die Chefs von BioNTech, Özlem Türeci und Ugo Sahin aus Tübingen. Auch Gesundheitsminister Spahn bedankte sich bei den beiden Wissenschaftlern. Özlem Türeci schilderte, dass die Entscheidung, nach einem Impfstoff gegen Corona zu suchen, schon am 24. Januar gefallen ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten Wochenenden und Nächte durchgearbeitet sowie ihre Urlaube verschoben, um schnell zu sein, aber keine Abkürzungen nehmen zu müssen. Immerhin 44.000 Menschen haben an Studien zur Erprobung des Impfstoffes teilgenommen. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek betonte, dass es keine Abstriche im Prüfverfahren und bei der Sicherheit des Impfstoffes gegeben habe. Ihr Ministerium hat die Firma BioNTech bereits im Jahr 2008 erstmals als Start-up gefördert.
2008, als BioNTech noch ein Start-up war, war auch das Jahr, als erstmals Vorwürfe gegen den Finanzdienstleister Wirecard laut wurden. Eine anonym in einem Internetforum veröffentlichte Analyse bemängelte Intransparenz und Unregelmäßigkeiten. In der Folge verlor die Aktie stark an Wert. Rückblickend ist man immer klüger, aber so mancher wird sich heute wünschen, er hätte damals genauer hingeschaut. Nach der Pleite von Wirecard in diesem Sommer ist nun ein Untersuchungsausschuss im Parlament damit befasst, einen der größten Betrugsskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte aufzuarbeiten. Heute war ein Prominenter vor den Ausschuss geladen, der selbst einmal in einen, allerdings sehr viel kleineren, Betrug verwickelt war. Der frühere Bundesminister Karl Theodor zu Guttenberg, der vor 9 Jahren von allen Ämtern zurücktreten musste, weil herauskam, dass seine Doktorarbeit ein Plagiat war. Thorsten Huhn.
Der frühere Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg hat im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt. Er sehe sich selbst als Opfer in dem Finanzskandal. Seine Beratungsfirma sei weder eine Staatsanwaltschaft noch ein Wirtschaftsprüfer. Er habe zu keinem Zeitpunkt Kenntnis von Bilanzbetrug oder Geldwäsche des ehemaligen DAX-Konzerns gehabt, erklärte Guttenberg. Der milliardenschwere Skandal habe ihn völlig überrascht. Er wies darauf hin, dass das Unternehmen über 10 Jahre lang uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer bekommen habe. Wirecard habe uns alle getäuscht, betonte der frühere Bundeswirtschaftsminister. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss geht es nun weiter um die Frage, wer und wann das Unternehmen Wirecard unterstützt hat. Daniel Bayers von den Grünen sieht das Verhalten der Bundesregierung kritisch.
Dass sich die deutsche Bundesregierung im Ausland für ein DAX-Unternehmen einsetzt, das ist erstmal nichts Verwerfliches. Im Gegenteil, das erwarte ich sogar von der Bundeskanzlerin. Aber der Zeitpunkt, wo sich ja schon die Vorwürfe gegen Wirecard quasi stapelten, das ist das Brisante und das wollen wir heute aufklären.
Der FDP-Abgeordnete Florian Tonka sieht Fehler im Bundesfinanzministerium und verweist auf den Staatssekretär Wolfgang Schmidt, ein enger Vertrauter von Finanzminister Olaf Scholz, SPD.
Alle wichtigen Dinge laufen über seinen Tisch. Er ist derjenige, der den Minister in allen wichtigen Fragen entscheidend berät, der den größten Einfluss auf Minister Scholz im Finanzministerium hat. Es gibt nichts Wichtiges im Finanzministerium, wovon Wolfgang Schmidt keine Kenntnis hat.
Tonka unterstellt also, dass man im Finanzministerium über Wirecard Bescheid gewusst haben müsse. Auch der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer sieht Verantwortung beim SPD-geführten Bundesfinanzministerium.
Im Juni 2019, also zu einem Zeitpunkt, als bereits die BaFin und die DPR gegen die Wirecard AG ermittelt haben wegen der Bilanzierungsthematiken. Zu einem solchen Zeitpunkt hat Wolfgang Schmidt, Staatssekretär, enger Vertrauter von Bundesfinanzminister Scholz, sich persönlich in Peking für den Markteintritt Wirecards eingesetzt.
Das lässt der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann nicht so stehen und verteidigt das von Olaf Scholz geführte Ministerium.
Hinterher ist man immer schlauer und heute würde sich keiner mehr für dieses Unternehmen einsetzen. Auf der anderen Seite müssen wir ja auch feststellen, wir haben über ein DAX-30-Unternehmen gesprochen. Und ich glaube, es gab keine Bundesregierung seit 1949, dass sich nicht auch für deutsche Unternehmen im Ausland eingesetzt hat.
Die beiden Koalitionsparteien, CDU, CSU und SPD, schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu. Dabei muss es doch erstmal um eine Klärung gehen, wie Wirecard so lange betrügerisch arbeiten konnte, ohne dass jemals etwas gemerkt hat.
Von einem Betrug zum nächsten, von Wirecard zu Dieselgate. Bei dem Abgasskandal, der vor gut 5 Jahren ans Licht kam, ging es um eine Software in der Motorsteuerung, die dafür sorgte, dass Motoren bei Tests sauberer waren als im echten Leben. In den USA waren solche Defeat-Devices schon länger illegal, was auch ein härteres Vorgehen gegen Volkswagen ermöglichte. Heute hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden, dass es in Europa kaum Ausnahmen für das generelle Verbot geben darf. Gigi Deppe.
Angestoßen hat das Ganze eine Klage aus Frankreich. Auch da hat VW Ärger bekommen wegen seiner Betrugssoftware und die französische Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen VW eingeleitet, weil die Kunden über wesentliche Eigenschaften der Autos und ihrer Motoren getäuscht worden seien. Französische Ermittlungsrichter haben beim obersten Gericht der EU, dem EuGH, angefragt, was die Regelungen der EU eigentlich zu dieser Betrugssoftware sagen. Und von den obersten Richtern kommt jetzt eine klare Antwort. Das europäische Recht verbiete ausdrücklich, dass Abschalteinrichtungen eingebaut werden, die unter normalen Bedingungen mehr Abgase ermöglichen. Und solche Abschalteinrichtungen habe VW eingebaut. Soweit enthält das Urteil nicht viel Neues. Am Ende kommt dann aber eine Passage, die für viele große Autokonzerne in Europa Beunruhigendes enthält. Die EuGH-Richter prüfen nämlich die Frage, ob solche Abschalteinrichtungen vielleicht gerechtfertigt sein könnten, um das Auto vor Verschmutzung und Verschleiß zu bewahren. Ohne dass das Gericht ausdrücklich davon spricht, liegt hier der Gedanke an die sogenannten Thermofenster nahe. VW hatte im Streit um die Betrugssoftware vor Gericht nämlich immer argumentiert, egal ob auf der Straße oder unter Laborbedingungen, draußen müssen wir in einem gewissen Temperaturbereich die Abgasreinigung sowieso runterfahren, sonst versottet der Motor. Und deswegen funktioniert die Reinigung bei einigen Modellen zum Beispiel auch nur zwischen 10 und 32 Grad. Wenn es kälter oder wärmer ist, wird sie heruntergefahren oder ganz ausgesetzt. Unter den deutschen Gerichten war umstritten, ob das Herunterfahren der Abgasreinigung mit europäischem Recht vereinbar ist oder nicht. Der EuGH sieht die Sache nun streng. Die Richter sagen ganz generell, das EU-Recht erlaubt nur ausnahmsweise das Runterfahren, nämlich um plötzliche und außergewöhnliche Schäden zu verhindern, die zu einer konkreten Gefahr beim Betrieb des Fahrzeugs führen. Sie begründen ihre Auslegung so: Wenn das Abschalten möglich wäre, allein um den Motor vor Verschmutzung und Verschleiß zu bewahren, dann hätte es keinen Sinn, dass das europäische Recht Abschalteinrichtungen verbietet. Denn das wäre kein wirksamer Schutz mehr im Sinne von sauberer Luft. Ob damit die sogenannten Thermofenster unzulässig sind, ist heute noch nicht endgültig geklärt. Volkswagen meint, die Abschalteinrichtungen in Autos des Konzerns sollten gerade den Motor vor plötzlichen und unerwarteten Schäden schützen. Sie wären also auch nach der heutigen Entscheidung gerechtfertigt. Gut möglich, dass andere europäische Autohersteller ähnlich argumentieren werden, wenn sie sich das Urteil genauer angesehen haben. Fest steht auf jeden Fall schon heute, die Richter sehen die Sache grundsätzlich streng. Nur ganz ausnahmsweise darf die Abgasreinigung heruntergefahren oder eingestellt werden. Eine Linie, von der Gerichtshof sicher nicht abweichen wird, auch wenn er in den nächsten Monaten konkret über Thermofenster entscheidet. Denn beim EuGH liegen mehrere Vorlagen, die genau diese Frage zum Inhalt haben.
Gigi Deppe berichtete. In 10 Jahren sollen 2/3 des Stroms in Deutschland grün sein, also aus Sonnen- und Windkraft erzeugt werden. Das ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Ein wichtiges Instrument auf diesem Weg ist das Erneuerbare Energiengesetz. Die einen machen es dafür verantwortlich, dass Strom in Deutschland immer teurer wird, andere klagen, es sei nicht grün genug. Heute hat der Bundestag dem 20 Jahre alten Gesetz ein Update verpasst. Lothar Lenz.
20 Jahre alt ist das Erneuerbare Energiengesetz. Seitdem sind die Anforderungen an den Klimaschutz ständig weiter gestiegen. Deswegen nun die Reform, die der Energieexperte der Union Joachim Pfeiffer wie eine vorgezogene Bescherung anpries. Denn im Gesetzespaket sei für jeden etwas dabei.
Wir stärken den Markt und steigern die Ausbauperspektive für die erneuerbaren Energien. Wir fördern die Wettbewerbsfähigkeit für Mittelstand und Industrie. Wir stärken die Kommunen.
Denn die sollen künftig vom Bau neuer Windräder profitieren. Eine Finanzspritze für klamme Gemeinden, also als Gegengewicht zum Widerstand örtlicher Bürgerinitiativen, die neue Windparks oft ausbremsen. Auch für große Solaranlagen, etwa auf Hallendächern von Handwerk und Industrie, soll es künftig mehr Zuschüsse geben. Und alte Windräder, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen, sollen nun doch weiter bezuschusst werden. Steffen Cotré von der AfD ist das alles zu viel. Seine Partei hält die Förderung der Erneuerbaren schlicht für Planwirtschaft nach schlechtester DDR-Manier. Wer solle das denn überhaupt alles noch verstehen, fragt Cotré.
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung, erneuerbare Energien-Ausführungsverordnung, besondere Ausgleichsregelungsgebührenverordnung.
Also müsse das ganze Gesetz weg und die Kräfte des Marktes sollten die Energieversorgung regeln, findet Cotré. Das sieht der grüne Oliver Krischer naturgemäß anders. Für ihn reicht die Novelle bei weitem nicht heran an das, was eigentlich notwendig wäre. Denn die Erneuerbaren seien der Dreh- und Angelpunkt der Klimawende.
Wenn wir Wasserstoff, E-Fuels, Elektromobilität, Wärmepumpen, was auch immer wollen, dann müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben. Diese Novelle wird diesem Anspruch nicht im Ansatz gerecht. Das muss ja ganz klar gesagt werden.
Einen anderen Grünen zitierte der FDP-Abgeordnete Michael Theurer, den damaligen Bundesumweltminister Jürgen Trittin. Der habe bei der Einführung des Gesetzes gesagt, der Ausbau der Erneuerbaren koste den privaten Stromverbraucher nicht mehr als eine Kugel Eis. Daraus seien heute 323 Euro pro Kopf und Jahr geworden, bilanzierte Theurer.
Diese massive Umverteilungsmaschinerie EEG war am Anfang für die Markteinführungshilfe gut, muss aber jetzt dringend reformiert werden.
Denn der Bund zahle im kommenden Jahr auch noch mehr als 20 Milliarden Euro für den Ausbau der Erneuerbaren dazu, sagte Theurer. So soll die EEG-Umlage auf der Stromrechnung gesenkt werden. Und deswegen ist nach der Reform, vor der Reform, noch vor der Bundestagswahl im nächsten Herbst, wollen Union und SPD eine weitere Novelle auf den Weg bringen. Sie soll dann zum Beispiel den Anteil der einzelnen Energiearten an dem ehrgeizigen Ziel regeln, bis 2030 zwei Drittel des bundesdeutschen Stroms aus Sonne und Wind, Wasserkraft und Biomasse zu gewinnen.
Dass die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie hart sind und an Ausbeutung grenzen, das war schon vor der Corona-Krise bekannt. Doch erst als sich Leiharbeiter in den Fabriken des Branchengrößers Tönnies massenhaft mit dem Coronavirus infizierten, wurde ein Grad der Empörung erreicht, der manchmal nötig ist für Veränderung. Gestern hat der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen, das ausbeuterische Arbeitsverhältnisse in der Branche beenden soll. Claudia Plass.
In der Fleischindustrie herrschten Verhältnisse, die auch vor der Corona-Pandemie schon ein Skandal gewesen seien. Das betonte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Bundestag. Das soll sich nun ändern. Wir räumen in der Branche gründlich auf, so der SPD-Politiker wörtlich. Und
wir beenden organisierte Verantwortungslosigkeit, die sich über Werkverträge und Leiharbeit in dieser Branche breit gemacht haben.
Mit trickreichen Konstruktionen von Sub-Sub-Sub-Unternehmerei sei nun Schluss. In der Fleischwirtschaft sollen beim Kerngeschäft, also beim Schlachten und Zerlegen von Fleisch, künftig nur noch Arbeitnehmer des eigenen Unternehmens eingesetzt werden dürfen. Von Januar an sollen Werkverträge in der Fleischindustrie verboten werden. Das gilt ab April auch für die Leiharbeit. Ausnahmen soll es bei der Leiharbeit aber geben, aber nur unter strengen Auflagen und im Bereich der Fleischverarbeitung. Die gelten zeitlich befristet, zum Beispiel wenn während der Grillsaison viel zu tun ist. Die Beschäftigung von Leiharbeitern muss zudem tariflich geregelt werden. Unternehmen sollen künftig auch stärker kontrolliert werden. Schluss gemacht werden soll auch mit Gammelunterkünften, so Heil. Immer wieder wurden die schlechten Unterkünfte für die vor allem osteuropäischen Arbeiter kritisiert.
Wir werden zukünftig für alle Sammelunterkünfte nicht nur in der Fleischindustrie, sondern auch bei Saisonarbeitskräften der Landwirtschaft beispielsweise klar definieren, was menschenwürdige, was arbeitshygienische, was vernünftige Arbeitsschutzstandards betrifft.
Kritik an dem Gesetz kam von der FDP. Der Abgeordnete Karl-Julius Kronenberg betonte, die skandalösen Zustände in der Branche seien seit Jahren bekannt.
Wir haben zuallererst keinen Mangel an Regulierung, sondern einen Mangel an Rechtsdurchsetzung.
Auch der AfD gehen die Regeln zu weit. Das werde das Aus für mittelständische Unternehmen. Für das Gesetz stimmten Linke und Grüne. Die linken Abgeordnete Jutta Krellmann kritisierte die vorgesehenen Ausnahmen für die Leiharbeit. Das Verbot von Werkverträgen sei aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Die grünen Abgeordnete Beate Müller-Gemmicke forderte strikte Kontrollen.
Wichtig ist aber jetzt, dass lückenlos kontrolliert wird, ob die Leute auch wirklich angestellt sind, ob die Beschäftigten fair bezahlt werden, ob die Leiharbeit an dieser Stelle tatsächlich erlaubt ist und natürlich, ob der Arbeitsschutz tatsächlich eingehalten wird.
Wenn der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, gilt ab dem 1. Januar ein Verbot von Werkverträgen in der Branche.
Und damit sind wir am Ende der Sendung. In der Technik waren Robin Funke und Felix Heinzelmann, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.